Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Ich freue mich unglaublich, weil ich Linnea Kara Ernst zu Gast habe. Und wer Linnea noch nicht kennt, Linnea ist Psychologin, sie ist aber vor allem Zykluscoach. Und ich habe Linnea kennengelernt, weil ich bei ihr an einer Studie teilgenommen habe, die sie im Rahmen ihrer Bachelorarbeit geschrieben hat. Und im Endeffekt ist es so ein geniales Thema, weil sie ihr Coaching-System in dieser Bachelorarbeit auch validiert hat. Und was ich total geil finde, weil aus einem Grund, wer mich kennt, weiß ja, dass ich auch an der Hochschule unterrichte und da auch selber Bachelorarbeiten zum Teil bewerte. Und ich habe selten so eine gute Bachelorarbeit gesehen wie deine, Linnea. Deshalb, also da hattest du mich schon an der Stelle, weil ich mir gedacht habe, boah, geil, voll gut nachgedacht. Keine Mühen gescheut. Also es ist richtig, richtig, richtig cool. Und halt, ich erkläre ein bisschen was von der, das nehme ich jetzt einfach vorweg, weil ich so begeistert bin von dieser Bachelorarbeit. Das war im Endeffekt, dass am Anfang wurde auch wurde der Cortisolwert getestet über so ein einfach Speicheltest, was ich auch geil finde, dass da wirklich medizinische Daten mit reingeflossen sind. Und dann aber hatte die Versuchsgruppe, zu der ich Gott sei Dank gehört habe, war ich echt dankbar. Die hatte die Ehre, mit dir dieses Coaching zu haben. Und zwar hatten wir, glaube ich, 5 Coachingstunden begleitend zu noch einem Online-Programm. Und das war so genial, weil ich halt in dem ersten Coaching schon gemerkt habe, boah, da ist jemand, der hat richtig Ahnung. Weil Zyklus-Coaching, ja, ich habe auch ein paar Bücher über Zyklus und wie arbeitet man gut mit Zyklus. Aber das war alles so bla 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 an der Oberfläche. Und dann haben wir uns unterhalten und du hast gleich mit den richtigen Neurotransmittern um mich geworfen. Und ich habe gemerkt, hey, da ist jemand, der versteht das Fach, der ist wirklich interessiert. Und zwar nicht nur auf der Ebene, und das sage ich jetzt nochmal, auf der, wo ich, wenn ich jetzt selber mit Studierenden arbeite, aus der Dozentenebene das kenne, sondern wirklich tiefes Wissen. Und das hat mich gecatcht und ich kann das nur jedem empfehlen, so ein Zyklus-Coaching mal zu machen. Und jetzt habe ich Linnea für meinen Podcast gewinnen dürfen und freue mich so sehr, dass du da bist und wir heute wirklich in dieses Thema Zyklus-Coaching reinsteigen können. Herzlich willkommen.
Danke dir. Ich fühle mich geehrt, hier sein zu dürfen und habe mich mega gefreut, also gewinnen zu können. Ich war sofort Feuer und Flamme. Es war keine Überredungskunst notwendig.
Ja, worüber ich mit dir sprechen möchte, ist tatsächlich Thema Zyklus im Arbeitskontext. Was können wir beachten? Was können wir machen? Weil natürlich, ich meine, bei mir geht's ja sehr darum, oder ich habe viele Führungskräfte, die zuhören. Ich habe viele Menschen, die aber auch wirklich sagen, hey, ja, vielleicht nicht nur Führungskräfte, sondern auch einfach High-Performer, die gerne viel leisten. Ja. Und ich als Frau kann einfach sagen, dass ich wirklich einen Unterschied merke, wenn ich meinen Arbeitsalltag, soweit es halt einfach geht, auch ein bisschen mit Rücksicht auf meinen aktuellen Zyklus plane. Das geht nicht immer, aber es hilft mir. Und da würde ich gerne so ein Deep Dive reinmachen. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, hey, das ist unbedingt wichtig zu wissen, einfach mal für jede Frau?
Ich glaube, das allererste, was ich anmerken würde, ist, dass viele Menschen jetzt anfangen, sich damit zu beschäftigen, was der Zyklus ist und was die hormonellen Phasen bedeuten für einen. Aber mehr aus diesem Effizienzgedanken und weil der ist nicht falsch per se, aber er ist in lustiger Weise meistens nicht zielführend. Und nicht zielführend deshalb, weil es dann wieder so ein Ding ist von, ich nehme die menschliche Natur, ich nehme die menschlichen Hormone und versuche Herrin dessen zu werden, das zu beherrschen. Sagen ja auch einige schon so in der Werbung, ne? Nutze deine Hormone für dich, während in meiner Anschauung nach der eigentliche Witz erstmal darin besteht, anzuerkennen, es gibt diese hormonellen Phasen und es geht nicht darum, immer gleich viel zu leisten. Es geht nicht darum, sozusagen meinen Willen über die Naturgesetze drüber zu stülpen, sondern erstmal einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, okay, was passiert denn da überhaupt mit mir? Was sind sozusagen die Grundeinstellungen? Wo weiche ich vielleicht ein bisschen ab und habe deshalb Symptome? Auch sehr spannendes Thema. Und dann zu gucken, wie kann ich das für mich nutzen? Also quasi im letzten Schritt. Also oftmals, wenn ich mit Menschen spreche, merke ich, dass dieser letzte Schritt der erste Schritt ist.
Also so wie ich jetzt auch gerade gesagt habe, wie machen wir uns effizienter?
Ich weiß. Aber genau deswegen wollte ich das direkt vorwegnehmen. Das heißt nicht, dass es nicht geht. Natürlich geht das. Aber ich finde tatsächlich die Herangehensweise hier super wichtig. So. Und was kann man tun? Naja, bevor man dazu übergeht, zu schauen, wie kann ich mein Leben zyklisch planen? Erstmal zu gucken, was bedeutet überhaupt zyklusgerecht? Und da sind wir bei den vier Phasen und also
Ich steig gerade mal mit den vier Phasen ein, weil ich glaube, also es gibt ja immer noch so Themen wie, also habe ich letztes Jahr bestimmt ein, zwei Mal gehört, ah ja, die stellt sich gerade an, die hat ihre Tage, solche Aussagen von außen oder auch, aber auch von Frauen tatsächlich, so, ja, dann habe ich halt diese eine Woche, in der es mir nicht so gut geht, aber sonst bin ich linear, danke. Wo würdest du sagen, weil es gibt ja diese vier Phasen, erklär die doch einfach
natürlich,
mal.
Natürlich, klar. Also man kann das, ich sag mal, im einfacheren menschlicheren Sinne sehen oder im medizinischen. Im medizinischen haben wir also die Menstruation, wir haben die Follikelphase, die direkt danach kommt, also nach der Blutung, und dann haben wir den Eisprung, also die Ovulation. Das sind tatsächlich nur diese 3-4 Tage der höchsten Fruchtbarkeit und danach die längste Phase, die Lutealphase im medizinischen Sinne. Und am leichtesten letztlich ist es, also ja, man kann jetzt biologisch erklären, dann am Anfang sind die Hormone relativ weit unten und dann steigen eben follikelstimulierendes Hormon und Östrogen an. Östrogenhöhepunkt ist dann während des Eisprungs und dann kommt später das Progesteron, dieses Nestbauhormon, was ja auch Schwangerschaftshormon genannt wird. Und das sorgt mehr so für dieses cozy Feeling im inneren Herbst. Also es ist auch dieser naheliegende Vergleich von diesen vier genannten Phasen zu den vier Jahreszeiten. Das macht es vielen Menschen leichter, dieses Konzept zu greifen, weil jeder kennt die Jahreszeiten im Außen, jeder weiß, ja, Winter ist so ein bisschen Winterschlaf, also in diesem Fall eben Kongruenz zur Periode, ist so ein bisschen Rückzug, ist ein bisschen so, du willst einen Bär nicht wecken, der im Winterschlaf ist. Heißt nicht, dass er nichts tun kann in der Zeit, der hat vielleicht super spannende Träume oder was, aber ist natürlich ein anderes Feeling als so im Hochsommer oder in der Paarungszeit. Ja, also damit kann man das relativ gut greifen. Und woher kommen diese vier Phasen? Die sind, wie gesagt, basierend auf den hormonellen Veränderungen, die währenddessen stattfinden. Und was wir halt erleben zwischen Eisprung und dann kurz vor der Periode ist, Östrogen, was so der Partymacher ist, ist während des inneren Sommers, während der Ovulation am Höhepunkt und sinkt dann ab. Und das hat, wie gesagt, Einfluss nicht nur auf die Stimmung, das hat auch Einfluss auf, wie viel Schlaf benötigst du, wie produktiv bist du, wie gesellig bist du, wie sexuell aktiv bist du. Es gibt zu einigen dieser Dinge auch Studien, meiner Meinung nach noch nicht genug. Und dann übernimmt Progesteron sozusagen das Zepter. Und im Idealfall ist man dann so Richtung Nestbau. Viele Frauen wollen auch irgendwie ein paar Tage vor der Menstruation noch anfangen, den ganzen Kleiderschrank auszuräumen und neu einzusortieren oder sich gemütlich zu machen oder kaufen sich so Snacks. Im Idealfall, weil da sind wir dann beim nächsten Thema, wenn du nämlich irgendwie von einem Hormon zu viel oder zu wenig hat, auch etwas komplexer, weil es gibt nicht nur, wir haben einen Referenzrahmen und Progesteron ist unter dem Referenzrahmen, das wäre relativ zu wenig sozusagen. Es wäre absolut zu wenig. Es gibt auch die Relation von Hormonen, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel von Östrogen zu Progesteron, die eben wie so eine Art Freundschaftsband haben oder, wenn man es sich so erklären will, so eine Partnerschaft haben. Das heißt, wenn wir den Referenzrahmen haben von Östrogen und Östrogen ist relativ weit oben angesiedelt, im Referenzrahmen aber noch okay. Und wir haben den Referenzrahmen von Progesteron und Progesteron ist auch noch im Referenzrahmen, aber relativ weit unten. Dann könnte man ja sagen, die sind absolut okay.
Okay, ne?
Ja. Aber dann eben, wie gesagt, diese Relation ist wichtig bei diesen beiden zum Beispiel. Das heißt, man könnte in diesem Beispiel, wo ich gerade angebracht habe, Östrogen relativ hoch, steht ja schon im Namen, Progesteron relativ niedrig, sagen, okay, wir haben eine relative Östrogendominanz und das wiederum kann auch zu Symptomen führen, sehr unterschiedlicher Natur, also zum Beispiel einer stärkeren Blutung, einer dunkleren Blutungsfarbe und dergleichen. Das heißt, da merkt ihr schon, es ist so ein bisschen mehr als das, was einem versucht wird zu verkaufen, weil das ist dann das nächste komplexe Feld, dass Menschen, die natürlich Probleme haben, sich irgendwann an eine Gynäkologin wenden oder Gynäkologin, und manchmal haben sie Glück und die Person hat Ahnung, aber es ist keine Verschwörungstheorie, leider. Ich durfte da schon ein Paper zu schreiben, weil ich dachte, es kann ja nicht sein, dass die Leute keine Ahnung haben. Ja, aber de facto ist es so, dass es extrem wenige Menschen gibt, die dazu eine Fortbildung genossen haben. Es ist zum Beispiel nur etwas mehr als 300 Endokrinologen gibt in Deutschland, welche spezialisiert sind auf dieses Thema. Das bedeutet, wir rechnen von Wartezeiten, ne? Und dann auch dieses alte Stigma von, ach, du hast Beschwerden, ist doch normal. Oder zu sagen, nimm halt eine Schmerztablette oder nimm doch die Pille, was das Lustigste überhaupt ist. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, so wie es eigentlich kontraproduktiv ist, Leuten, die Periodenschmerz oder PMS haben, zu sagen, nimm doch die Pille.
Wurde mir aber auch schon von mehreren Gynäkologen empfohlen, ja. Tatsächlich. Die habe ich dann darauf gewechselt.
Ja.
Also so, okay.
Weil es wild. Und auch vielleicht das ganz kurz, bevor wir zu handlichen Tipps kommen, um es noch festzuhalten, PMS und Periodenkrämpfe. Also meine Ausbilderin hat damals immer gesagt, PMS and period pain are common but not normal. Und der Unterschied ist halt, es ist weit verbreitet, aber es ist nicht normal. Und meine persönliche Interpretation dessen ist, Schmerz in der Natur ist nie normal. Selbst bei einer Geburt, wo man sagt, oh, so ein langwieriger und schmerzhafter Prozess. Erstens werden Glückshormone ausgeschüttet und zweitens war das nicht immer so, bis irgendein, war es Henry der 14., weiß ich nicht mehr, Ludwig, auf die Idee kam, ich möchte sehen, wie meine Frau ein Kind gebärt, also soll sie sich doch bitte so hinlegen, dass ich sehen kann, was biologisch auch keinen Sinn macht, weil wenn du hockst, dann hilft die Schwerkraft.
Spannend, das ist quasi historisch aufgrund von jemanden, also aufgrund von einem König entschieden worden.
Ja.
Ah, spannend. Ich dachte immer, das sei so, weil es für die Ärzte quasi in der Klinik angenehmer ist.
Da gab es noch keine Ärzte in Kliniken. Also klar, Geburtshelfer, ne? Aber nicht so. Und solche kleinen Twists sind es eben. Eigentlich wollte ich damit nur untermauern, Schmerz ist selbst in solch einem Prozess nicht normal. Oder das kennt man ja auch mal fest auf die Herdplatte oder ein kleines Kind und lernt, okay, mache ich nicht wieder.
Ja.
Weil so direkt Schmerz, direkt Lernerfahrung, direkt nein. Und wir wissen inzwischen psychologisch, dass Schmerz nicht die beste Möglichkeit ist, um zu lernen. Aber letztlich ist ja die Aussage, Schmerz hat immer einen Grund. Ob du damit arbeitest oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ich meine, wie viele von uns hatten schon mal irgendwie Rückenschmerzen, haben gesagt, ach komm, noch eine Woche mal schauen, was passiert, wird schon wieder weggehen. Aber es gibt einen Grund. In dem Fall, was weiß ich, die Schreibtischarbeit oder ähnliches.
Da möchte ich gerade einmal noch mal eine Frage reinschießen. Mhm. Und zwar, es gibt ja auch unser Schmerzgedächtnis, ne? Also auch bei Periodenschmerzen etwas weit verbreitetes. Inwiefern kann ich mir überhaupt sicher sein, dass ich jetzt quasi noch einen Grund im Außen habe oder ob es das Schmerzgedächtnis ist?
Sehr wichtige Frage. Das Lustige ist, also ich verwende lustig in einem etwas anderen Kontext. Für mich sozusagen
interessant. Wir sind hier spannend. Kleine Forscher-Nerds, deshalb ist das erlaubt.
Ja. Also das Spannende ist, dass ich gerade dazu einen Fall hatte von einer Dame, die immer solch heftige Schmerzen hatte, dass sie schon präventiv Schmerzmittel genommen hat. Quasi ein paar Stunden, wo sie wusste, morgen fängt's an oder so.
Mhm.
Und darüber haben wir irgendwann gesprochen. Und natürlich war da dieses Vertrauen in den Körper auch absolut erschöpft, also kein Vertrauen da, dass dann auf einmal keine Schmerzen mehr sind. Aber wir haben auch darüber gesprochen und ich habe ihr auch gesagt, hör mal, habe ich nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, du wirst nie dieses Vertrauen in deinen Körper jemals wieder aufbauen, wenn du schon vornherein ihm nicht die Chance gibst, einmal zu sehen, was passiert, wenn du jetzt Verhaltensänderungen, wie zum Beispiel tierische Produkte eine Woche vor der Periode wegzulassen, ausprobierst und trotzdem die Schmerzmittel nimmst, weil du wirst nie sehen, was passiert. Du gibst deinem Körper, und das ist jetzt kein Einzelfall, gar nicht mehr die Chance zu reagieren auf das, was vielleicht eigentlich den Schmerz oder die Symptome auslösen könnte. Der Hintergrund ganz speziell zu Milchprodukten oder tierischen Produkten ist, dass eben Prostaglandine da ein Wirkstoff, also ein Stoff sind. Und dieser wiederum ist auch natürlich in uns vorhanden und sorgt eben für die Kontraktion der Gebärmutter. Aber wie das bei vielen tollen Dingen so der Fall ist, wenn zu viel davon da ist, dann wird quasi diese normale Kontraktion zu, ich sag mal, einer Überkontraktion, also zu einer schmerzhaften Kontraktion, also zu einem Krampf auf gut Deutsch. Und deswegen ist es für viele Menschen schon eine große Erleichterung, Stichwort handfeste Tipps, das mal auszuprobieren. Also nicht die ganze Lutealphase, sondern wirklich 5 bis 7 Tage vor der Periode auf tierische, insbesondere Milchprodukte, zu verzichten.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht mehr, was der Anfang der Frage war.
Mach nichts, ich habe eine neue Frage.
Okay.
Was ich super gerne machen möchte, ist einmal durch diese 4 Jahreszeiten durchzugehen und wirklich zu schauen, einmal im Hinblick auf, was ist da typisch, was brauche ich da, aber vielleicht auch, was sind die Stärken dieser Phasen, ne?
Ja, absolut, gerne.
Und lass uns doch im Winter starten, ist ganz gut.
Ja, absolut, wir sind ja auch im Winter, ja.
Mit der quasi Periode. Ein ganz kurzer Schmankerl dazu, zu meinem eigenen Leben. Ich wusste früher, ne, also ich war so früher, wann war das, 8 Jahre her oder so, ne? Habe ich noch in Berlin gelebt und gearbeitet. Und ich hatte jedes Mal, wenn ich meine Periode hatte, wollte ich nicht abends noch nach dem Arbeiten einkaufen gehen. Das war mir zu viel. Und ich hatte damals gedacht, so, Laura, was ist los? Kriegst du Depression? Anstatt zu verstehen, hey, das ist gerade mein Bedürfnis, ne? Und irgendwann, das war dann ein bisschen Vorspulen, habe ich dann mein Buch dazu gelesen. Und dann habe ich einfach immer an diesen 2 Tagen, wo ich abends einfach zu sehr in meinem eigenen, hey, ich brauche gerade für mich, mir ist es zu viel, mehr Reize von außen reinzukriegen, habe ich einfach angefangen, Essen zu bestellen. Und das war für mich schon der krasseste Gamechanger.
Ja. Macht absolut Sinn.
Aber jetzt lass uns zusammen in diese Phase reinstarten.
Lass uns reinstarten. Also mit dem inneren Winter der Menstruation angefangen. Man muss auch, wichtiger Disclaimer dazu, unterscheiden zwischen wirklich der medizinischen Phase und dem, ich sag mal, der ganzheitlichen Phase. Weil medizinisch gesehen ist es so, sobald die Blutung aufhört, sind wir in der nächsten Phase. Aber ganzheitlich gesehen ist das nicht so und das macht auch Sinn, dieses ganzheitlich Gesehene. Ganzheitlich gesehen würde man sagen, es dauert noch 1-2 Tage. Warum macht das Sinn? Weil die äußeren Jahreszeiten genauso sind. Also du sagst nicht, kann falsch sein jetzt, 21. März, bumm, es beginnt
jetzt
der Frühling.
Ist Frühling.
Ja, genau. Bitte Blüten, ihr sollt jetzt blühen, kein Schnee mehr.
Mhm.
Ja, Stichwort Schnee zu Ostern. Also so funktioniert es nicht. Es braucht noch, auch für den Körper natürlich und auch hormonell in dem Sinne ist es nicht so, es hat 12 geschlagen, wir schütten jetzt die Hormone aus. Es dauert ein bisschen, es kann auch noch ein bisschen Nachblutung kommen oder so. Also das vorweg, es gibt immer so 1-2 Tage, so Übergangszeit. Wenn es länger dauert, ist das auch wieder so ein Hinweis von, okay, wir haben da ein Thema. Aber was zeichnet nun diesen Winter aus? Wir sind hormonell, also ich will nicht sagen Ground Zero, aber relativ weit unten. Es gibt natürlich super viele Hormone, aber die 4 Hormone, die für uns am relevantesten sind, würde ich meinen, sind eben Östrogen, dieser Partymacher, ne? Dann dieses FSH, was in der ersten Zyklushälfte aktiv ist, LH, also dieses Lutealphasenherbsthormon, Progesteron. Dann gibt es natürlich noch einige, die am Rand auch relevant sind, insbesondere jetzt für Führungskräfte oder Ähnliches würde ich natürlich Cortisol erwähnen, weil das einer der größten Übeltäter ist, nicht nur natürlich in der Arbeitswelt, aber in unserer Stressgesellschaft einfach. Da kann man tief drauf eingehen, aber da würde ich nur den einen Satz verlieren, dass das einer der 2 häufigsten Probleme, Themen ist, die Menschen haben mit dem Zyklus, weil wenn man einen Wald fällen möchte, man hat das Rohmaterial Holz und dein Gehirn entscheidet, okay, was machen wir mit diesem Holz? Wir haben 2 Optionen, wir geben es entweder jetzt an das Lager Überleben oder wir geben es an das Lager Fortpflanzung. Natürlich gibst du es an das Lager Überleben, weil das ist die Hormonhierarchie zu sagen, okay, erst müssen wir überleben, dann können wir uns Gedanken machen über Nachwuchs, weil letztlich, biologisch gesehen, ist es natürlich genau das, was die Periode ausmacht, also über Nachwuchs erzeugen. Nicht nur, ich finde, es ist viel, viel, viel mehr, ne, aber runtergebrochen. Das heißt, wenn wir chronischen Stress haben, dann kommt es zu Sachen wie ausfallender Periode, sehr langer Periode, also oder sehr langer Zyklus und dann erst eine Periode. wichtige Unterscheidung. Zyklus ist quasi vom ersten Periodentag bis zum letzten Tag vor der nächsten Periode. Mhm. Und Periode sind die Tage der Blutung.
So, also, aber das ist ja auch spannend. Also dadurch, dass das Cortisol-Level so eine gute Grundsättigung hat, weil ich halt einfach gut im Stress bin, ne? Hat das die Auswirkung, dass es natürlich auch mit den anderen Hormonen interferiert.
Richtig, also es ist quasi, deswegen dieses Beispiel mit dem Holz, es ist so ein bisschen die Grundbausubstanz. Und aus dieser Grundbausubstanz wird dann ernsthaft entschieden, was machen wir damit? Und es ist halt dann in dem Moment nicht genug für beides da. Und dann ist die Priorisierung Überleben, Cortisol und eben nicht andere Zyklushormone. Und das kann auch zu vielen anderen spaßigen Dingen führen, nämlich dass dann zum Beispiel auch Testosteronwerte in die Höhe gehen, was man auch nicht will als weibliches Wesen. Das ist sehr spannend.
Was wäre dann die Folge von erhöhten Testosteronwerten? Also ein höheres, das Erste, was mir kommt, ist ein höheres Streitpotenzial. Aber
vielleicht emotional. Das Ding ist, es ist sehr, sehr individuell. Es gibt natürlich eine Handvoll Symptome, eher im Gegenteil tatsächlich, die ich sagen, also Stress ja, aber bei Testosteron nicht mehr. Bei Testosteron sind wir eher sowas wie dunkle Haare wachsen, also wenn man das so sagt, Damenbart oder auch dunkle Hautstellen. Auch bei Leuten, die PCOS haben, man weit verbreitet. Es gibt so eine Handvoll an Symptomen, die auftreten können. Deswegen kann man auch so rum vorgehen im Zyklus-Coaching, dass man sagt, okay, du hast die und die Symptome. Es ist wahrscheinlich, dass du die und die Hormonthemen hast. Aber am einfachsten ist es natürlich immer, gegenzuchecken und irgendeine Form von Hormontest zu haben. Und die müssen nicht über Blutabnahme erfolgen. Da sind sich ja jetzt einige erleichtert. Weil das manchmal noch so eine Hürde ist für manche. Und man muss auch nicht, wenn man jetzt kein gutes Verhältnis zu ärztlichen Menschen hat, unbedingt zu einem Arzt gehen. Es gibt da heutzutage gute Proben-Kits, zum Beispiel von Biogena kann ich sehr empfehlen, die auch doppelt geprüft sind und unabhängige Labore beschäftigen. Aber das ist natürlich, also entweder man kennt jemanden, der wirklich Ahnung hat und der sollte aber auch sehr vorsichtige Thesen stellen, weil was danach passiert, also zum Beispiel Empfehlungen auszusprechen, muss auch dreifach gecheckt werden, weil das ist noch so ein Phänomen, das Mönchspfeffer-Phänomen, wie ich es nenne.
Oh ja.
Dass Menschen Mönchspfeffer verschrieben bekommen, Persi und pauschal und ja, es ist eine geile Pflanze und ja, es war auch Heilpflanze des Jahres, ich glaube 22, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es gibt, und dann, das ist auch dieses Problem, es gibt klare Kontraindikationen und so weit geht das Wissen dann aber leider nicht. Man würde denken, natürlich weiß die Fachwelt davon. Vielleicht, ich will auch niemals alle über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich Leute, die wissen das. Aber eben
ich würde aber sagen, ganz kurz, um dich hier zu unterbrechen.
Natürlich.
Wenn jemand schon Mönchspfeffer empfiehlt von den Gynäkologen, dann ist er schon echt weit.
Dann ist er schon,
Und trotzdem, also mir wurde das auch empfohlen. Und bei mir hat das komplette Gegenteil, das hat meine Symptome noch verdreifacht.
Ja, und das ist eben das Problem, weißt du, weil ja, dann wissen die Leute, dann sind sie schon mal so ein bisschen gut aufgestellt, sage ich mal, aber es reicht eben nicht aus. Und das sage ich als jemand, der es nicht jahrelang studiert hat, sondern Studien kennt, der Erfahrungswerte kennt, der eine Ausbildung genossen hat zu diesem Thema und halt weiß, wie man wissenschaftlich arbeitet. Denn wo ist denn diese Kontraindikation? Die Kontraindikation ist da gegeben, wo wir PCOS oder wo wir Endometriose haben. Und wenn man jetzt die Statistiken kennt und die Dunkelziffern sind safe noch viel höher, weil es dauert durchschnittlich 5 bis 7 Jahre aktuell, bis Endometriose überhaupt diagnostiziert wird, dann weiß man, dass die Summe von Leuten, die PCOS und oder Endometriose haben, insgesamt in Deutschland ein Drittel der Menschen umfasst. Das heißt, wenn ich jetzt als, sagen wir mal, gynäkologischer Mensch per se pauschal, ohne diese beiden Dinge ausgeschlossen zu haben, Mönchspfeffer empfehle bei Beschwerden, dann ist die Chance eben, dass es kontraindikativ wirkt, ein Drittel. Das heißt, jede dritte Person geht es danach schlechter und nicht besser. Und das ist eben die Gefahr. Und wenn man das nicht weiß und einfach nur denkt, Mönchspfeffer ist gut, weil es gibt sehr viele Studien, die das belegen, was ja auch stimmt, die Wirkung von Mönchspfeffer ist da und ist auch mehrfach geprüft, dann hat man halt ein Problem.
Ja, jetzt darfst du einmal ganz kurz für unsere Hörer nochmal
Endometriose. Nicht zu verwechseln mit Adeno. Da fehlt mir auch mal das Wort.
Und PCOS erklären, weil das ist, glaube ich, wichtig.
Das ist auch spannend.
Weil das weiß nicht jeder, was das
natürlich
ist. Und ich finde es wichtig.
Ja, es ist.
Und ich finde gerade ein Drittel auch ganz schön, also ich kenne viele, die das haben. Hm. Aber ein Drittel finde ich eine krasse Zahl. Ich glaube, das ist gar nicht bewusst, dass das so verbreitet ist.
Also, PCOS bedeutet letztlich, wir haben, also es heißt Poly-Ovarian-Cystian-Syndrome, also jetzt in meinem Englisch übersetzt, also letztlich, dass wir haben an den Eierstöcken kleine Follikel, die wachsen und es ist nicht irgendwie Krebs oder so, weil sobald Leute hören, irgendwas wächst, sind sie so, oh mein Gott, das ist Krebs, ist es nicht. Mhm. Also es sind letztlich eine Art Zysten, aber es sind auch nicht wirklich Zysten, also sie sind jetzt irgendwie auch nicht Blut oder Schleim gefüllt oder irgendwas, sind einfach, ich sag mal, eine Art von Mini-Bläschen, die sich an den Eierstöcken entwickeln und die aber eben den Rest des Zykluses beeinflussen. Weil, da sind wir jetzt noch nicht so tief eingestiegen, dieses ganze Hormonsystem ist, wie du vorhin schon angesprochen hast, super komplex. Also wenn ein Rädchen wie in so einem Uhrwerk...
Ist wie so ein Mobile.
Ja, Mobile oder Kuckucksuhrmäßig. Ja, wenn ein Rädchen sich nicht richtig dreht, aka ein Hormon nicht richtig funkt, dann führt es vielleicht dazu, dass ein anderes Hormon, ein anderes Rädchen sich gar nicht bewegt, dass es sich viel zu schnell bewegt, also es viel zu viel gibt, sich langsamer bewegt, also es weniger gibt. Und diese Interaktion hinzukriegen zwischen, wir haben also die Hypophyse, wir haben den Hypothalamus, also diese Entscheidung getroffen wird, okay, bitte ausschütten, wo dann die Produktion gestartet wird, während andere Hormone wiederum dann erst sozusagen im weiblichen Uterus produziert werden. Also diese Interaktion oder auch diese Brücke, gibt es überhaupt diesen Pfad, der gerade vorhanden ist, oder? Das ist ja bei vielen Leuten, die die Pille absetzen, so. Es dauert erstmal ein paar Monate, bis sich das wieder eingegroovt wird. Also erstmal dieser Pfad im Dschungel zwischen Gehirn und Gebärmutter muss erstmal neu mit der Machete freigemacht werden. Mhm. Aber zurück zu der Frage. Das heißt, wir haben diese Bläschen. Und die kann man sich so vorstellen, wo sich dann eigentlich eben Zyklushormone andocken sollten, docken sich dann andere Dinge an, also in der Regel Testosteron oder Cortisol. Auch bei PCOS muss man unterscheiden, es gibt 4 Subtypen, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, aber nur um zu wissen, PCOS ist nicht gleich PCOS. Und im Übrigen, ich persönlich gehe mit allen Diagnosen so um, insbesondere in dieser gynäkologischen Welt, es sind Momentaufnahmen. Ich kenne auch viele Menschen, die sind von dem einen oder anderen oder noch was anderem betroffen. Ich würde aber nie sagen, das ist jemand, der hat PCOS. Ich würde sagen, das ist jemand, der hat eben diese Bläschen an den Eierstöcken. So, weil ja, es ist korrekt, das Resultat ist da, das Bild ist da, es kann ja auch ein Ultraschall sein, ist da, der Befund ist da, der hormonelle, der dem zugrunde liegt. Und das haben wir jetzt und das ist ein Zeichen unseres Körpers, eine Konsequenz aus unserem Lebensstil, damit arbeiten wir. Das ist korrekt. Aber eine Diagnose, und das ist ja auch mein Ansatz, das Ganze halt eben gesamtgesundheitlich zu betrachten, auf psychologischer, aber eben auch auf Traumasicht, wo ich gerade eine Ausbildung zu genießen darf, ist es eben so, dass eine Diagnose dazu führt, dass es Teil von dir ist. So wie die Leute rumlaufen und sagen, ich bin ADHSler.
Ja, absolut. Aber das ist ja etwas, ich wollte mich nämlich gerade fragen, weil ich kenne das aus, jetzt nicht aus der klassischen Psychologie, aber durchaus aus psychotherapeutischen Ansätzen, dass wir eigentlich nicht mit Diagnosen arbeiten sollten.
Ja.
Und das ist jetzt, finde ich, spannend, das auch im medizinischen Bereich quasi oder in so Grenzbereichen reinzubringen, weil für mich macht das total viel Sinn.
Ja.
Weil in dem Moment, in dem ich mich damit identifiziere, bin ich wie in so einer Opferhaltung, dann habe ich das und komme nicht mehr richtig raus.
Mhm.
Versus, wir haben hier irgendwas und jetzt gehen wir in die Lösungsorientierung.
Ja.
So wie du gerade den Ansatz beschreibst, finde ich sehr spannend. Kenne ich bisher eher aus der Psychologie als aus der Medizin.
Ja, beziehungsweise soweit ich weiß, ist das der systemische Ansatz eben, wo man auch sagt, wir wollen nur deshalb eine Diagnose, um abrechnen zu können sozusagen.
Ja.
Finde ich auch sehr sinnig. Also ich meine damit gar nicht, dass diese Symptome nicht ernst zu nehmen wären, auf gar keinen Fall. Nur wie gesagt, ich beschreibe es auch den Menschen immer wie als Foto. Es ist da, es ist wichtig, dass wir es ernst nehmen, aber wir müssen dem keinen Namen geben. Wir müssen nur wissen, wie es ist entstanden, um dann zu schauen, was machen wir als nächstes, um es aufzulösen. Und mit Endometriose ist es ähnlich spannend, weil Endometriose, sagt man ja, es wären Gebärmutterzellen, die wandern. und die dann halt später mal bluten, also im Körper wandern.
Ja.
Aber es sind nicht Gebärmutterzellen, es sind gebärmutterähnliche Zellen. Warum ist dieser Unterschied wichtig? Weil es tatsächlich auch Männer gibt, also Menschen ohne Gebärmutter, welches dieses Symptom haben.
Ach, wie spannend.
Ja.
Und wie wirkt sich das bei denen aus? Oh, ich habe so viele
Schmerzen. Schmerzen.
Ja.
Und auch das ist so spannend, weil man sagt, ja, wir forschen und wir sind in der Wissenschaft so und so weit. Es gibt aber hunderte Studien allein zu dem Thema Sperma. Und es gibt nicht mal 100 Studien zum Thema Menstruationsblut. Und es gibt Leute, die haben schon vor über 10, 20 Jahren entdeckt, okay, wir haben Stammzellen im Menstruationsblut, wie geil ist das denn? Oder die haben entdeckt, okay, wir müssen zum Beispiel für Endometriose nicht unbedingt diesen super aufwendigen, na gut, super aufwendig nicht, aber diesen invasiven Prozess der Diagnose machen, weil das ist ja für viele die Abschreckung. Sie wollen keine kleine OP machen, um zu wissen, habe ich das? Sie wollen es einfach so wissen. Nein, es würde per se ausreichen, und da gibt es gerade einige Tests, die bereits auf dem Markt sind, aber noch halt Selbstzahleroption für 800, 900 Euro, soweit ich weiß, von einigen Unis in Deutschland. Ich glaube, die eine Uni war Göttingen im Übrigen, aber das findet man einfach durch Google-Recherche, wo es ausreicht, das Menstruationsblut einzuschicken und daraus dann diese Erkenntnisse gewonnen werden können. Und es gibt, wie gesagt, Forscherteams, die all diese Dinge bereits auf die Beine stellen, aber durch Interviews und dergleichen habe ich erfahren, dass selbst die in der medizinischen Community, wo man denkt, die haben alles gesehen, die haben gar keine Tabus. Meine Schwester ist auch Kinderkrankenschwester, die würde auch sagen, so, ich habe alles gesehen. Ich habe jede Kotze, jede Scheiße, jede Farbe, alles, kenne das so, ne? Aber selbst da gibt es noch Grenzen, gibt es noch Hürden. Gab es noch, haben diese Forscher, die all das auf die Beine gestellt haben, berichtet, Forscherinnen meistens, berichtet auch weltweit, dass es dann heißt, warum sollen wir das Menstruationsblut untersuchen? Was erhofft ihr euch davon? Wo ich mir denke, wie krass ist das denn? Wo man denken würde, wenigstens...
Auch ein krasser Bias, ja, der da drin ist.
Wenigstens diese medizinische Community, aber nein, auch da ist es noch nicht. Es gibt sogar...
Ja gut, ich meine, es gibt auch Untersuchungen darüber, wie... dass unsere Medizin einfach sehr krass auf den Männerkörper ausgelegt ist.
Ja, natürlich.
Also das ist ja. Mittlerweile nicht mehr nur so, oh, wie schlimm ist das, sondern ist ja einfach Fakt.
Ja, absolut. Genau, also das ist da Endometriose. Und was ich spannend finde, ist, man kann beides eben auf hormoneller Sicht sehen. Man kann schauen, welche Lebensfaktoren führen dazu, welche Hormone sind dann im Ungleichgewicht, also bei PCOS. Gibt es zwei große Fälle, sage ich mal. Und zwar entweder dieses zu viel an Testosteron oder diese absolute Insulinüberempfindlichkeit. Und kann man natürlich schauen, okay, welche Lebensfaktoren führen dazu, dass man zu viel davon hat. Man kann aber auch immer auf der, ich sag mal, sinnhaften Ebene schauen. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Progesteron so Nestbau ist, dass Progesteron so dieses, man macht es sich physisch gemütlich oder eben später in dem Sinne wird es ja das Nestbauhormon fürs Baby. Also daraus entsteht ja dann später unter anderem die Plazenta und davon lebt ja dann das Baby und so weiter. Und sich das Ganze auf psychologischer Ebene anzuschauen, kann tatsächlich auch ein Thema zutage fördern. Also wenn jemand weit verbreitet, Östrogendominanz, Progesteronmangel, weit verbreitet, nicht nur bei PCOS und Endometriose und führt dann oft zu PMS-Symptomen. Wenn jemand das also meinetwegen hat, sich anzuschauen, okay, wo sorge ich denn für mich? Wo baue ich mir ein Nest? Wer in meiner Umgebung gibt mir das Gefühl, behütet und gehalten zu sein? Weil meistens ist das nicht der Fall. Meistens muss der Mensch, die Frau, kämpfen, in Anführungszeichen. Er hat das Gefühl, ich muss immer 100% geben, ich muss immer leisten, ich muss immer da sein, ich kann keine Schwäche zeigen, dann nehme ich lieber Schmerzmittel oder ich hoffe, die Periode ist am Sonntag, damit ich nicht Arbeit ausfallen lassen muss. Solche Geschichten und ich werde nicht gehalten, ich muss mich selbst halten, warum sollte jemand Rücksicht auf mich nehmen oder im Karrierekontext, ich muss genauso viel leisten wie alle anderen, sonst heißt es wieder, ich bin eine Frau.
Ja, absolut. Solche also es sind ja Themen, die sind ja gegenwärtigst.
Ja, ja.
Und es ist ja total spannend zu sehen, ja, warum muss es denn so linear funktionieren?
Ja.
Im Arbeitsalltag.
Ja.
Hätten wir nicht, okay, das sind dann auch wieder entwicklungstechnische Fragen.
Ja.
Aber hätten wir nicht einfach auch bessere Leistung zum Teil im Endeffekt unterm Strich und bessere Ergebnisse, wenn wir auf diese zyklischen Themen Rücksicht nehmen würden?
Natürlich. Und
es gibt ja sogar auch Unternehmen, die mittlerweile damit anfangen.
Absolut.
Weniger, aber.
Und ich stelle mich auch zur Verfügung, vorbeizukommen und Vorträge zu halten, liebe Leute. Absolut. Und dass es halt zwar neu ist, aber schon wirksam, sieht man auch daran, dass die Frauennationalmannschaft im Fußball einfach zyklisch trainiert wird. Weil deren Trainerin erkannt hat, ja Mann, es ist wichtig, es hat eine Auswirkung, wir müssen individuell schauen. Aber da sind wir wieder bei den Phasen, worüber
genau,
wir eigentlich reden
wollen. Da wollen wir ja auch weiter machen.
Ja,
genau.
Also, wir sind beim Winter. Nach diesem kurzen Exkurs zu Veränderungen. Also der Winter. Wir haben also etwas sehr Spannendes. Durch diesen hormonellen Ground Zero ist diese Menstruation die Zeit, in der unsere Hormone dem eines Mannes am ähnlichsten sind.
Ach, spannend.
Ja, es ist eigentlich eine sehr nüchterne Zeit. Das heißt, wir haben natürlich auch innerhalb der Menstruation Veränderungen, also dir geht es meistens nicht so an Tag 1 genauso wie an Tag 3.
Mhm.
Dann ist es so, es ist eine Zeit natürlich des Rückzuges, das heißt, was du vorhin berichtet hast, du gehst nicht so gerne einkaufen, macht komplett Sinn und auch dem dann zu folgen, bitte sehr. Also wenn irgendjemand sowas verspürt, bitte gönnt es euch doch, mal einen Tag keine Musik zu hören oder eben keinen Netflix. Also ja, sich einzukuscheln, aber weniger Infos von außen. Warum? Mhm. Weil es ist ein Geschenk, aber für viele eben in der heutigen Welt auch ein Fluch, eine weit höhere Sensibilität da. Das bedeutet, Reize müssen reduziert werden, aber nicht nur, weil die Sensitivierung halt da ist, sondern eben auch, weil, wie willst du dich selbst hören, wenn du von außen beschallt wirst? Denn das ist eben auch, ich sag mal, im energetischen Sinne oder im althergebrachten Sinne, wie es von anderen Kulturen genutzt wird und auch schon seit Jahrtausenden genutzt wird, eben die Zeit der Weisheit. Man kann auch den menstruellen, den zyklischen Phasen Archetypen zuordnen. Man würde sagen, die Weise oder die Magierin.
Also eigentlich die beste Zeit, um zu journalen oder so.
Absolut.
Diese Me-Time, vielleicht mit dem Tee auch einfach da
natürlich
zu sitzen, nachzudenken.
Ja, Reflexion. Man kann, das ist das Spannende und das mache ich auch in einigen meiner Arbeiten, eben diese Passung zwischen, was meine Bedürfnisse und Wünsche als zyklisches Wesen und was meine Bedürfnisse und Wünsche eben als Führungskraft oder einfach als Angestellte. Weil natürlich ist beides da und die Challenge besteht darin, das zusammenzubringen, ohne das eine zu ignorieren oder sich darüber zu stellen und zu sagen, ich bin nur CEO. Nein, du bist beides. Und das ist aber keine Schwäche, das ist etwas, was du eben, ja, dann sind wir doch wieder bei dem Wort nutzen, was du für dich nutzen kannst. So, und das heißt, was wäre ein Beispiel, wie man das jetzt nutzen könnte? In Reflexion über den letzten Zyklus. Also nicht nur emotional gesehen, sondern auch zum Beispiel umsatzmäßig gesehen, indem man auch schauen könnte, okay, wo fühle ich den Samen sozusagen für den nächsten Zyklus? Also welche Projekte dürfen als nächstes in Umsetzung kommen?
Mhm.
Wo spüre ich Begeisterung? Weil deine Skills sind immer da. Und auch wenn Leute sowas erzählen wie, ja, während des Eisprungs bist du besonders gesellig, niemand verbietet dir im inneren Winter irgendwelche Vorträge zu halten. Einige der größten Koryphäen, ich will nicht sagen im Entertainment, aber eher so als Experten, die ich kenne, sprechen ihre Wahrheit am stärksten, wenn sie menstruieren, weil sie eben noch mehr bei sich sind in dieser Zeit und ihren Körper noch stärker wahrnehmen. Und das ist ja auch einer der Skills, egal um welche Zyklusphase es geht, die Signale deiner Körperin wahrzunehmen und darauf zu reagieren, weil erst sind es Signale und wenn du nicht zuhörst, dann wird es eben zu Symptomen. Weil was willst du machen? Es ist genauso wie wenn ich jetzt hier vor dir sitze und versuche mit dir zu reden und du hast irgendwie Kopfhörer auf und liest ein Buch und ich spreche mit dir und du hörst mich nicht. Was mache ich?
Du schreist irgendwann, mich irgendwann an.
Ja, ich schreie dich irgendwann an. Und genau.
Aber das ist auch immer das, was ich predige im Endeffekt, wenn ich merke, jemand hat zum Beispiel eine Konzentrationsschwäche in der Zusammenarbeit, was dann vielleicht irgendwann mal zum Burnout werden könnte. Jetzt da kommt natürlich noch mal viel dazwischen. Aber im Endeffekt, das Erste ist, es ist einfach ein Signal des Körpers.
Ja.
Und es ist voll gesund.
Ja.
Also du kannst dir selbst beglückwünschen dafür, dass dein Körper dir Signale gibt.
Oh,
wie geil, dass du gerade Müdigkeit verspürst, dass du gerade irgendwas verspürst, weil das ist ein Zeichen von Gesundheit.
Ja.
Wichtig ist jetzt damit richtig umzugehen.
Ja, diese Sprache. Und mir wird manchmal vorgehalten, dass ich das als Schuld frame, aber ich habe nie das Wort Schuld verwendet und ich möchte es auch ganz explizit nicht so nennen. Es geht nie um Schuld, es geht um Verantwortung. Und mir ist klar, dass viele das Gefühl haben, es geht um Schuld, wenn wir jetzt sagen, nimm doch die Bedürfnisse und Signale deiner Körperin ernst oder deines Körpers. Aber, also weil ja, es wurde dir vielleicht nicht leicht gemacht, auch einfach durch die Gesellschaft. Es geht ja schon los in der Grundschule, von du sitzt 6 Stunden am Tag, was überhaupt nicht den körperlichen Bedürfnissen eines Kindes oder eines Erwachsenen entspricht. Und dann wird vielleicht gesagt, Hofpause, halbe Stunde, tob dich aus. Da fängt es ja schon an. Oder du achtest dich auf deine Bedürfnisse im Sinne von, du darfst erst auf Toilette, wenn die Stunde zu Ende ist. Das ist natürlich totaler Quatsch. Diese Konditionierung dann eben auf Regeln zu hören, vom Körper her, statt auf Signale zu hören. Das heißt, wir sind von Hause aus, die meisten von uns, abgeschottet von der Sprache unseres Körpers und dürfen das neu lernen.
Mhm.
Nur weil du jetzt gerade vielleicht zuhörst und dir denkst, ich weiß gar nicht so genau, wann mein Körper was sagt, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Das heißt nur, dass du, weil du so konditioniert wurdest, lange dem nicht folgen durftest. Aber du kannst es wieder neu lernen. Und es, egal wie alt du bist. Und es liegt super viel Gewinn darin, sich dem anzunehmen und dir zuzuhören. Aber again, da sind wir wieder bei, du kannst dir nur zuhören, wenn du eben erstens nicht dauerbeschallt bist und zweitens es dir überhaupt wichtig ist. Und eine einfachste Form, ein einfachster Einstieg in dieses Zuhören ist auch, und viele verdrehen die Augen, Zyklus-Tracking. Also das Aufzeichnen des eigenen Zykluses. Und ich rede nicht von diesen, ehrlich gesagt, lächerlichen Mini-Format, Postkarten-ähnlichen Dingern, Kalender, die wir früher vom Gynäkologen oder in der Grundschule bekamen, wo man Kreuze setzen musste, wann jemand seine Periode hat. Und wenn es nach mir geht, geht es auch nicht um die Zyklus-Apps. Denn die sind noch nicht spezifisch genug und die sind noch nicht aufwendig genug, weil ein wichtiger Prozess ist ja nicht dieses, das zu tracken, ja, das ist cool, sondern eben es dir zu merken. Und ich meine, wenn ich dich jetzt frage, wie spät es ist, siehst du auf deine Uhr, sag mir meinetwegen, es ist 13.15 Uhr und ich frage dich in 2 Minuten wieder und du musst nochmal nachschauen, weil du weißt es nicht.
Ja, du hast das Gefühl nicht für diesen Zeitzyklus beziehungsweise für deinen Periodenzyklus.
Korrekt. Das heißt, was ist alles Zyklus-Tracking, ist die wesentliche Frage. Können wir gerne auch verlinken.
Ich kann einen ganz tollen Impuls da reingeben, weil das hat sich ja aus unserem Coaching damals ergeben. Ich habe damals einfach richtig simpel mir einen Kreis gemalt und den Kreis halt in 31 Tage geteilt. Und manchmal, also dann habe ich so ein bisschen Toleranzbereich, falls ich mal einen längeren Zyklus oder einen kürzeren habe.
Ja.
Und an Periodentag 1 fängt quasi wie bei 12 Uhr morgens an, 12 Uhr mittags an und dann geht's so durch. Und ich habe dann immer, wenn was Auffälliges war, was in diesen Zyklus reingeschrieben und das halt jeden Monat aufs Neue. Und dann komme ich schon drauf, dass an ähnlichen Tagen was Ähnliches passiert.
Ja.
Und dann komme ich auch drauf, hey, wann fängt mein Herbst an, wann fängt mein Winter an?
Ja.
Wo sind diese, weil du vorher sagtest, es ist kein klarer Schnitt.
Ja.
Wo sind die Schleichphasen?
Schleichphasen, schönes Wort.
Und das halt alles da reinzuschreiben. Und dann kommt dann Symptome rein. Und alles, was mir auffällt, kommt da rein.
Absolut.
Und mittlerweile, ich meine, wann haben wir mit dem Coaching angefangen?
Oktober?
Ich glaube früher, im wahrscheinlich das September.
Ja, August, September.
August, September.
Ja, ja, ja.
Ich meine, seitdem sind ein paar Monate schon vergangen und das kommt jeden Monat da rein.
Ja.
Und das ist wie so ein, wie so ein Werk, das dicker wird und dicker, ohne dass es, also es ist trotzdem dieser kleine Kreis.
Ja.
Und der hängt einfach bei mir am Kleiderschrank.
Cool.
Und wenn mir was auffällt, dann kommt das da rein.
Und das ist auch das Coole an diesem physischen, du kannst es direkt nebeneinander legen und vergleichen.
Und es ist so easy. Und es ist ja nicht mal nebeneinander gelegt, weil es ist einfach immer oben drüber, oben drüber, oben drüber.
Ja, absolut, absolut. Und auf einen Blick.
Ja.
Und auch dieses Erkenntnisse selbst zu haben, das klingt zwar immer so fürchterlich pädagogisch, aber genau so ist es unterm Strich. Selbst zu erkennen, cool, immer meine Kopfschmerzen während der Periode und die Woche vorher trinke ich immer weniger. Das kann sowas Simples sein. Es muss nicht immer super ausgefuchst. Ist was anderes, als wenn dir jemand sagt, hast du mal drauf geachtet, das, Und aber ich glaube, das Tracking würde ich gar nicht tiefer eingehen, weil das, da habe ich, können wir gerne verlinken, auch nochmal eine extra Folge und auch mit möglichen Trackern, die auch deine Zykluslänge umfassen, weil es gibt natürlich auch Leute, die haben einen Zyklus von 42 Tagen und kommen dann mit den normalen Trackern nicht zu Rande sozusagen.
Ja.
Und ich glaube, das Einzige, was jetzt wesentlich ist zu wissen, ist, es macht Sinn, sehr, sehr viel mehr zu tracken, als nur, wann blute ich und wann nicht. Und das kann dir Aufschluss geben auf sehr viele Dinge. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Aber der Winter, wie kann man den supporten?
Genau.
Ne, was macht den
aus? Wie kann ich den, vielleicht fassen wir einmal den Winter nochmal so zusammen. Ja. Was können wir supporten, dass es so on point ist?
Genau. Also, supporten im Sinne von Rückzug, supporten im Sinne von Wärme. Wir reden von nicht nur von außen, so Richtung warme Socken, sondern wir reden auch von Nahrung. Leicht verdauliche Dinge zu sich zu nehmen. Zum Beispiel in Form von Suppen oder in Form von so Soul Food, sag ich gerne, so mit dem man sich auch wirklich einmummelt und so wohlfühlt. Also dieses Craving dann, dass Leute sagen, oh, ich muss jetzt irgendwie Eis essen, ungünstig, äußerst ungünstig, weil auch ein Sprichwort, was meine Ausbilderin damals schon mal Lee gerne sagte, Menstruation ist wie Kokosöl. Das heißt, was passiert? Auch bei Zimmertemperatur, es wird hart.
Mhm.
Also es fließt, also nicht zu sagen, dass dein Blut hart wird, das meine ich damit nicht.
Ja, aber ich verstehe
Analogie, ja.
Die Analogie,
es geht darum, das ist
eine coole Analogie, gefällt mir. Das ist
eine richtig coole
Analogie. Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Es ist wesentlich, dass Dinge fließen und das ist im hormonellen Sinne so, das ist aber auch im energetischen Sinne so. Das heißt, da könnte man auch noch so tief reingehen, aber belassen wir es mal dabei, dass du während dieser Zeit natürlich auch auf konditionierter als auch auf körperlicher und Trauma-Ebene Dinge ausspülst in dieser Zeit. Also wie symbolisch das Blut fließt ja aus dir raus und du aber auch emotional bist, insofern nicht nur, weil du sensitiv bist, sondern auch, weil du durch Prozesse gehst, oft emotionaler Natur. Und das Ganze geht so weit, dass es manchmal nicht mal unbedingt deine eigenen Prozesse sind, sondern von den Leuten um dich herum, also zum Beispiel deines Kindes, deines Partners oder deiner Eltern, so ahnenlinienmäßig, was man ja auch heute längst weiß, transgenerationales Trauma und Ähnliches. Also du verarbeitest Dinge, bist wie ein Schwamm, hast quasi die Themen der Leute um dich aufgesogen und plötzlich wird dir das alles klar, weil du trittst einen Schritt zurück, vielleicht auch von deinem Leben, bist vielleicht in einer Periodenhöhle und es ist alles zu viel. Und du fühlst dich vielleicht auch ungenügend, weil nicht nur ist alles zu viel, sondern es strömen auch all diese Reize innerlich und äußerlich auf dich ein und du kannst es nicht mehr bewältigen. Also bei Tipps, du kannst auf allen Ebenen etwas für dich tun, sowohl auf der, was tue ich, als auch auf der, was nehme ich an Nahrung zu mir, als auch auf der Bewegungsebene. Die meisten Menschen tun in dieser Zeit gut daran, sich nicht zu bewegen oder sich intuitiv sanft zu bewegen. Es gibt auch sowas wie Perioden-Yoga, sehr empfehlenswert für Menschen mit Krämpfen. Man kann diese ganze Schmerzgeschichte sowieso auf verschiedenen Ebenen angehen. Wie gesagt, auf der, ich sag mal, biologischen, was ich vorhin meinte, mit den Milchprodukten und stattdessen dem entgegenwirken mit beispielsweise Ingwer, wo es auch einige spannende Studien gibt von dem Wirkpotenzial von Ingwer, das ähnlich von Buscopan ist, aber das ist eine andere Geschichte. Man kann dem auch angehen, wie gesagt, auf dieser emotionalen Ebene zu sagen, ich journale, ich bin mehr mit mir alleine, auch das können viele Menschen ja heutzutage nicht, aber andere Geschichte, zu sagen, ich plane Social Events später ein, ich tue mir vielleicht auch mal einen Reflexions- und Ruhetag auf der Arbeit gönnen oder eine Stunde weniger, kann ja auch schon viel bedeuten.
Mhm.
Und auch das ist nicht alles oder nichts. Es heißt nicht, dass du dir frei nehmen musst während dieser Tagen, wo viele Leute sagen, Linnea, ich habe aber gar nicht die Chance, mir frei zu nehmen in der Zeit. Es geht nicht immer darum, was du machst, sondern wie du es machst.
Ich glaube, du kannst so viel machen, indem du einfach dir überlegst, hey, wie kann ich diese Situation gezielt so gestalten, dass sie mir jetzt eher zugute kommt. Ne?
Ja.
Also wenn jetzt bei mir ein Kunde kommt und ich da ein krasses Projekt reinkriege in diese Phase, sage ich bestimmt auch nicht nein. Also Halleluja. Ja. Ne? Also es ist ja trotzdem noch ein wirtschaftlicher Aspekt dabei in unserem Leben, wo du auch ja vorher so schön die beiden Rollen CEO und gleichzeitig bin ich aber auch Frau.
Ja,
absolut. Und wie kann ich das verbinden.
Ja, absolut. Und diese Verbindung ist da und du bist auch kein, nochmal, um das zu betonen, du bist auch kein Sklave deiner Hormone. Also es ist auch nicht so, dass du während des Eisprungs immer Freudensprünge machen musst, weil natürlich diese biologischen Gegebenheiten, von denen wir eben sprachen, die sind real und die sind vorhanden. Wenn du eine Störung hast, okay, dann nochmal ein bisschen anders vorhanden. Aber nichtsdestotrotz gibt es viel, viel, viel mehr Sachen, die dich beeinflussen. Ist zum Beispiel gerade physisch draußen Sommer? Hast du dich gerade mit deiner Freundin gestritten? Ist gerade ein Kunde abgesprungen? Oder hat gerade ein Kunde, wie du gesagt hast, zugesagt? Da zählt viel mehr rein als das, was gerade die innere Uhr sagt, sozusagen. Bin ich gerade am Daten mit jemandem oder irgendwie so, ne?
Ja, wir wissen alle, wenn wir gerade frisch verliebt sind,
da ist
alles anders.
Ja, ja, ja. Also all das spielt natürlich auch eine Rolle. Und im Winter, viele Menschen haben auch dann nochmal die Möglichkeit für sich, sich zu erlauben, weil sie halt eher in den Rückzug gehen, kreativ zu sein. Und manche nehmen auch in dieser Zeit die Möglichkeit wahr, luzide zu träumen. Also das sind diese Träume, wo, die man bewusst steuern kann. Die man bewusst
steuert, ja.
Genau, eben weil die rechte und die linke Gehirnhälfte besser verbunden sind als sonst. Also das Bewusste und das Unbewusste näher aneinander rücken. Das wäre so die gehirnphysiologische Erklärung dafür, dass manche Menschen das Gefühl haben, sie sind intuitiver, dass sie das Gefühl haben, ich kann auch intuitive Entscheidungen besser treffen, ich bin mehr mit mir verbunden, weil eben diese Verbindung da ist. Also nicht nur da ist, sondern stärker da ist als sonst.
Mhm.
Ja.
Super spannend. Also ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen, ja, und dann hüpfen wir in Frühling.
Ja.
Im Endeffekt, Takeaway, ich bin in der Zeit so ein bisschen wie ein Schwamm.
Ja.
Ich bin sensibler für Sachen von außen. Das heißt, wo kann ich für mich selber gut sorgen, dass ich schaue, welche Reize nehme ich bewusst, welche nicht so bewusst an.
Ja.
Nicht so bewusst, sondern welche schließe ich bewusst aus sozusagen. Dann mit der Ernährung, mich warm zu ernähren. Mhm. Also auch sowas wie Ingwer, die Wärme fördern. Mhm. Aber auch Suppen, mich einkuscheln, mich vielleicht auch so eine extra Pullover oder so anzuziehen, einfach, dass es mir gemütlich ist, so dass es halt für mich wohlfühlend ist. Und aber auch Reflecting, Journaling, was läuft gerade gut, was nicht so, was sind vielleicht Dinge, die ich jetzt abschließen will, auch im Business, was sind Projekte für die Zukunft.
Mhm.
Das wäre so der Winter einmal zusammengefasst.
Absolut.
Dann springen wir in Frühling.
Wir springen in Frühling.
Und wie es im Frühling weitergeht, erfährst du nächste Woche. Und ich freue mich so sehr drauf, weil dieses Interview mit Linnea hat so, so, so viel Gold drin. Also sei gespannt und schalte nächste Woche wieder ein zu Teil 2.
Leadership Lounge von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.